Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Hunderte Bilder, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um NS-Raubkunst handelt, auf die sind Wissenschaftler gestoßen, die den Nachlass des jüdischen Kunsthändlers Max Stern aufarbeiten. Mehr dazu gleich hier in Kultur heute. Außerdem geht's um neue Kunst zu einem alten Märchen von Willem Hauff. Und es geht jetzt zuerst um politisches Theater aus aller Welt. Das ist in diesen Tagen an der Berliner Schaubühne zu sehen. Dort läuft gerade das Feind-Festival für neue internationale Dramatik. Das Wörtchen neu im Festivalnamen wurde bei der diesjährigen Eröffnungsinszenierung allerdings nicht ganz so wörtlich genommen. Zum Auftakt des Feind-Festivals war in diesem Jahr eine Inszenierung der britischen Regisseurin Katie Mitchell zu sehen. Ein Stück, das sie allerdings vor Jahren auch schon in Hamburg gezeigt hat. Wir haben letzte Woche darüber berichtet. Seit der Eröffnung des Festivals hat unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt jetzt aber weitere Stücke gesehen, unter anderem aus Norwegen und aus Brasilien. Und da hat sie dann doch noch Neues entdeckt.
Am Ende ihrer Inszenierung Stabat Mater setzt die Brasilianerin Janaína Leitch ihren Plan in die Tat um. Auf dem Bildschirm sehen wir sie und einen Mann in einem Pornofilm miteinander schlafen. Danach, in der allerletzten Szene, wird ihre Mutter sichtbar, wie sie bei eben diesem Pornofilm Regie führt. Wie sie liebevoll mit ihrer Tochter scherzt, wie der professionelle Pornodarsteller die Szenen behutsam mit der Tochter probt. Was bizarr klingen mag, ist eine Selbsttherapie zur Traumabewältigung. Der Inzest durch den Vater, die Vergewaltigung auf dem Schulweg, die die Mutter nicht verhindert hat, wird erneut durchgespielt. Nun als Akt der Selbstermächtigung. Mutter und Tochter behalten die Kontrolle. Sie machen den Täter zum Darsteller, der Anweisungen entgegennimmt. Mit diesem furiosen, auch reichlich überfrachteten Abend nimmt das Feind zur Festivalhälfte endlich Fahrt auf. Ausgehend vom Topos der Stabat Mater, der Jungfrau Maria, die unerschütterlich am Kreuz ihres Sohnes steht, arbeitet sich Leitche am Dreieck Mutter, Tochter, Vater bzw. Täter ab. Die unbefleckte Empfängnis deutet sie als Vergewaltigung in der Bewusstlosigkeit, wie sie Frauen immer wieder widerfährt. Die Rolle der heiligen Mutter, die stets zu ihrem Sohn steht und mit Neid oder Selbsthass auf die Tochter blickt, rückt ins Zentrum. Der Abend steht in der Tradition von Radikalperformerinnen wie Angelica Liddell und Carolina Bianchi, ist aber unterhaltsamer, als er klingt. Ebenso wie das zweite Gastspiel aus Sao Paulo, Macacos, also Affen.
Macacos! Macacos!
Sein Autor und Regisseur Clayton Nascimento performt ebenfalls selbst auf der Bühne. Anhand von Morden an schwarzen Menschen blättert er die lange Geschichte von Sklaverei, Rassismus und Polizeigewalt in Brasilien auf, bevor er das Publikum einbezieht. Auch wir sollen etwas über die Geschichte unseres Landes erzählen. Das Publikum lässt sich darauf ein. Eine Dame nennt die Nazi-Verbrechen und ihre Angst, dass der Faschismus wiederkehrt. Dann fordert Nascimento uns auf, die deutsche Nationalhymne zu singen.
Could you please? In 3, 2, 1, go!
Und das Berliner Publikum schweigt kollektiv. Das sei ihm noch in keinem anderen Land passiert, sagt er. Daraus entspinnt sich ein berührendes Gespräch über Nationalstolz in Deutschland und Brasilien. Der charmante, aktivistische Abend nutzt die einfachsten, aber auch schönsten Theatermittel. Nascimento erzählt seine Geschichte und das Publikum hört zu und reagiert. Oft finden die Inszenierungen also übers Private ins Gesellschaftspolitische. Viel cleaner, kontrollierter, technisch aufwendiger als bei den Arbeiten aus Brasilien geschieht das in jenen aus Norwegen. Mit »Ein falsches Wort« ist die Bühnenadaption des preisgekrönten autofiktionalen Romans von Vigdis Hjorth zu erleben. Ein bedrückendes Buch über, wie in Stabat Mater, sexuellen Missbrauch durch den Vater. Doch ganz anders erzählt. Leise, karg, ausschließlich auf die Sprache konzentriert und mit viel Videoeinsatz umgesetzt. Auch beim Stück »Elf Jahre« ist Technik ein zentrales Element. Hier tauchen die ZuschauerInnen über Kopfhörer in das Eltern- und Lehrergespräch im Klassenzimmer ein, das sich hinter der Bühne abspielt. Während 20 Kinder vor uns herumtollen wie auf dem Schulhof. Die Tochter der Eltern ist so lange gemobbt worden, bis sie sich das Leben genommen hat. Das Stück macht es sich allerdings zu einfach, die Verantwortung auf die unfähige Schulleiterin abzuladen. Und die Kopfhörertechnik lässt nichts hörbar werden, was die Bühne nicht hätte zeigen können. Der schlichte Befund zur Festival-Halbzeit, technische Raffinesse, macht noch keinen guten Theaterabend. Sogar im Gegenteil, wenn die Videoästhetik wie bei der Eröffnungsinszenierung Bluets den Zugang zum adaptierten Buch verstellt. Oder wenn bei der Kopfhörerinszenierung Elf Jahre durchs Hörspiel nichts gewonnen ist. Das direkte Spiel, wie das der brasilianischen PerformerInnen Janaína Leite und Clayton Nascimento, erreicht im Zweifelsfall mehr als der größte Technikaufwand. Darüber hinaus droht das Festival, seine Kriterien allzu sehr zu verwässern. Romane sind keine originären Bühnenstoffe. Doch gerade um die soll es ja gehen, wenn von neuem Drama die Rede ist. Mit der international erfolgreichen Janaína Leite, die bislang noch nicht in Berlin zu sehen war, gibt es nun aber zum Glück eine eindrückliche Entdeckung zu machen.
Barbara Behrendt mit einer Zwischenbilanz vom Feind-Festival für internationale neue Dramatik an der Berliner Schaubühne. Ausdauer und Frustrationstoleranz, das sind Eigenschaften, die in der Provenienzforschung unbedingt gefragt sind. Wer die Herkunft und den Lebensweg eines Kunstwerks erforschen will, zum Beispiel um herauszufinden, ob es sich bei diesem Werk um NS-Raubkunst handelt, der muss dafür in der Regel viele Stunden in Archiven verbringen, muss dann aber auch damit leben können, wenn sich am Ende trotzdem nicht alles rekonstruieren lässt, zum Beispiel weil wichtige Unterlagen in der NS-Zeit vernichtet wurden. Ein neues Forschungsprojekt zum jüdischen Galeristen Max Stern hat jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Die Forschenden sind nicht, wie sonst üblich, von einzelnen Kunstwerken ausgegangen, die unter Raubkunstverdacht stehen, sondern sie haben sich die komplette Kundenkartei des Düsseldorfer Galeristen Max Stern vorgenommen, der in den 30er Jahren vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen musste. Bernd Kortländer ist einer der Forschenden. Er hat in den letzten 2 Jahren über 1000 Karteikarten gesichtet. Mit welchem Ergebnis, habe ich ihn vorhin gefragt.
Ja, das Ergebnis war erfreulich. Und ganz gegen unsere Erwartung haben wir doch relativ viele jüdische Kunden und Kundinnen der Galerie ausfindig gemacht. Es waren insgesamt 140 Kunden aus dem Umkreis der Galerie Stern in Düsseldorf. Meistens Kunden aus der näheren Umgebung, die wir ausfindig machen konnten.
Das heißt, Sie haben gezielt nach den jüdischen Kundinnen und Kunden gesucht, um dann zu schauen, welche Bilder haben Sie bei Stern gekauft und handelt es sich bei diesen Werken möglicherweise um Raubkunst, also wurden sie in der NS-Zeit enteignet?
Genau, das war der Ansatzpunkt, war eben anders, als das haben Sie ja eben schon in der Anmoderation gesagt. Wir haben ausgehend von einer Galerie und von deren jüdischen Kunden und in dem Zeitraum zwischen 33 und 38, da konnte man davon ausgehen, dass eigentlich jedes Bild, was da gehandelt wurde, in gewisser Weise ein Verdachtsfall sein muss. Und deshalb war das der richtige Ansatzpunkt, der eben einen Schritt nach hinten gewissermaßen tut im Vergleich zu dem normalen Prozedere bei der Provenienzforschung.
Und wie viele Bilder haben Sie am Ende gefunden, bei denen Sie sicher sagen können, das ist NS-Raubkunst?
Ja, insgesamt sind uns bei 71 aktiven Kunden sind insgesamt 550 Bilder aufgetaucht, wovon etwa 450 mit großer Sicherheit entweder geraubt oder zerstört wurden in der Zeit zwischen 33 und 38. Also eine große, große Zahl von Verdachtsfällen, die jetzt auf dem Tisch liegen.
Aber es sind bisher nur Verdachtsfälle. Das heißt, da braucht es jetzt noch weitere Forschung, um dann zu schauen, ob diese Bilder vielleicht heute noch in irgendwelchen öffentlichen Museen sind und an Erben zurückgegeben werden müssten?
Ja, genau. Das wäre jetzt der nächste Schritt, der getan werden müsste. Und durch gewisse Zufälle sind wir schon während unserer Arbeit auf verschiedene konkrete Verdachtsfälle gestoßen, die im Auktionshandel aufgetaucht sind, beziehungsweise sich in Museen befinden. Da muss man dann mit den Erben Kontakt aufnehmen, wenn sie denn noch existieren, und mit denen zusammen überlegen, wie man da vorgeht.
Und von was für Bildern sprechen wir hier? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele. Also sind da jetzt auch bekannte Künstlernamen dabei?
Ja, sagen wir mal so, das Besondere der Galerie Stern ist ja, dass sie eher ein bürgerliches Publikum angesprochen hat. Also es wurde dort keine Avantgarde verkauft. Es wurden eher Bilder für das Wohnzimmer oder ja für den gehobenen bürgerlichen Geschmack verkauft, sodass viele Bilder von denen, die wir identifizieren konnten, heute eher nicht mehr zu den gesuchten Bildern gehören. Aber es sind doch auch immer wieder welche dabei, vor allen Dingen auch alte niederländische Malerei oder flämische Malerei. Ich habe jetzt gerade zuletzt ein Bild von Berchem, Nikolaus Berchem, einem Niederländer aus dem 17. Jahrhundert. Ein wirklich sehr schönes Bild, Felsen, Landschaft mit Tieren und Menschen im Vordergrund, das einem Düsseldorfer Bankier gehörte, einem jüdischen Bankier, der ermordet wurde. Seine Frau nahm es mit nach Berlin. Dort wurde es ihr gestohlen von einem Mitarbeiter der Spedition, die ihre Bilder nach Belgien bringen sollte, in die Emigration. Und jetzt 2010 ist es in Hamburg in einer Auktion wieder aufgetaucht. Und jetzt muss man sehen, die Familie David ist betroffen und ich denke, die werden sich um diese Sache kümmern.
Sie haben auch die Biografien der Kundinnen und Kunden rekonstruiert. Das heißt, durch Ihre Forschung bekommen jetzt auch jüdische Menschen ein Gesicht, einen Namen, eine Geschichte, die sonst vielleicht eher anonym geblieben wären oder jedenfalls nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden wären. Kann man das
Ja,
so
das ist.
sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und das ist auch das ganz Besondere an diesem Projekt, dass man die Bilder immer im Kontext eines Lebens, gewissermaßen einer Verfolgungs- und teilweise auch Ermordungsgeschichte sehen muss und sehen kann. Und dass wir die Bilder immer im Zusammenhang mit dem jeweiligen Besitzer und dessen Schicksal betrachten. Und wenn Sie das erst der Nähe ansehen, dann schauen Sie in die Abgründe der deutschen Geschichte mit wirklich furchtbaren Dingen, die man dann da erfährt. Das sind dann traurige, sehr, sehr traurige Schicksale, mit denen man da konfrontiert wird.
Wir haben schon gesagt, die Methode, wie Sie hier vorgegangen sind, ist eher untypisch für die Provenienzforschung, weil man normalerweise von einem konkreten Werk ausgeht, das unter Raubkunstverdacht steht. Also Ihr Projekt war vielleicht auch so ein bisschen ein Experiment, kann man sagen. Würden Sie denn jetzt im Nachhinein sagen, es hat sich gelohnt? Also sehen Sie Vorteile bei diesem
Ja.
Verfahren?
Unbedingt. Also ich finde, das zum ersten Mal geht es eben um das Massenhafte. Ich meine, dieser Raub, der Kunstraub war kein Phänomen, was sich auf einzelne Spitzenwerke der Kunstgeschichte konzentriert hat. Den Eindruck hat man ja häufig, wenn man das liest, was so in den Zeitungen steht. Da geht es um Picasso und um ich weiß nicht wen. Das war ein Massenphänomen. Das sind eben hunderte von Bildern und diese eine Galerie alleine schon mit 600 Bildern und wenn man das jetzt ausdehnen würde auf die anderen Galerien, allein in München gibt es, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben jüdische Galerien, dann würde man erst richtig sehen, dass da ein ganzer Kontinent von Bildern untergegangen ist und gestohlen und verloren gegangen ist in dieser Zeit. Und das finde ich besonders wichtig, dass man das immer wieder sich klar macht. Es würde auch, wenn man sich dann ernsthaft damit beschäftigen würde, was da zu hoffen ist, in der Zukunft wird dieses Problem noch sehr, sehr lange bestehen und uns immer wieder erinnern an das, was damals geschehen ist.
Sie stellen Ihre Forschungsergebnisse morgen auf einer Tagung im Düsseldorfer Stadtmuseum vor. Die Stadt Düsseldorf stand noch vor ein paar Jahren ziemlich in der Kritik, weil sie damals einseitig entschieden hat, eine Max-Stern-Ausstellung abzusagen und Fachleute wollten dann danach nicht mehr mit der Stadt zusammenarbeiten. Ist dieser Streit endgültig beigelegt? Also läuft die Forschung zu Max Stern jetzt wieder rund?
Ja, das kann man so sagen. Das lag sicher auch an dem Wechsel an der Stadtspitze. Mit dem neuen Oberbürgermeister und der neuen Kulturdezernentin gibt es da überhaupt keine Probleme und keine Berührungsängste mehr. Und ich glaube, dass das sich sehr ordentlich entwickelt hat.
Das sagt der Provenienzforscher Bernd Kortländer. Er hat gemeinsam mit Kollegen die Kundenkartei des jüdischen Galeristen Max Stern ausgewertet und ist dabei auf hunderte Raubkunstverdachtsfälle gestoßen. Ein Mann ist unzufrieden mit seinem Leben und vor allem mit seiner schlecht bezahlten Arbeit in einer Köhlerei im Schwarzwald. Er lässt sich daher mit dunklen Mächten ein und verkauft schließlich sein Herz an einen bösen Waldgeist. Damit verliert er aber auch die Fähigkeit zu fühlen. In seiner Brust sitzt jetzt nur noch ein kalter Stein. Das kalte Herz heißt dieses Märchen von Wilhelm Hauff. Fast 200 Jahre ist es alt, aber auch heute wieder aktuell, findet das Kunstmuseum Stuttgart. Das Museum stellt diese Geschichte über Armut und Reichtum, über Einsamkeit und emotionale Kälte in den Mittelpunkt einer neuen Ausstellung. Zu sehen sind Werke von ganz unterschiedlichen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die alle irgendwie in Verbindung gebracht werden sollen mit dem alten Märchen von Wilhelm Hauff. Ob das gelingt, sagt uns Christian Gampert.
Rasmus Mürups Skulptur sieht tatsächlich wie ein Herz aus dem Anatomieatlas aus, nur aus anderem Material. Es handelt sich um eine knollenartige, fleckige Astgabelung eines Baumes, an der alle Verzweigungen abgesägt und nur als Stümpfe sichtbar sind. Eines dieser Herzkranzgefäße ist von einem kleinen Aluminiumrohr ummantelt, als habe ein Operateur einen Stand legen wollen, dabei aber gleich die ganze Arterie ersetzt. In der Verbindung von organischem Material und appliziertem Leichtmetall gelingt Rasmus Myrup ein künstlerischer Eingriff, der die ärztliche Intervention quasi nachahmt und uns damit daran erinnert, dass das Herz keineswegs der Sitz von Gefühlen ist, sondern ein anfälliger Muskel, der täglich in Dienst genommen wird. Ein gutes Signet für eine Schau, die Wilhelm Haufs Märchen »Das kalte Herz« auf seine Aktualität überprüfen will. In Haufs Erzählung tauscht der arme Köhler Peter Munk sein Herz gegen einen Stein, weil der Holländer Michel ihm dafür Reichtum verspricht. Die Folgen sind absehbar: Wohlstand ohne Freude, immer weitere Wünsche. In Stuttgart zeigt eine Vitrine die starke Verbreitung des Hauf-Märchens in Kinder- und Erwachsenenausgaben. Gemälde aus dem 19. Jahrhundert führen die Arbeit in Köhlerhütten und Steinbrüchen vor. Der Sprung in die Gegenwart ist dann schon schwieriger, weil viele der beteiligten Künstler sich eher indirekt auf die Erzählung beziehen. Herzenskälte ist nur eine grobe Klammer.
Im Grunde ist diese Ausstellung eine thematische Gruppenausstellung. Und die Themen, die wir hier haben, sind die Leitmotive des Märchens,
sagt Kurator Dirk Höhne. Wilhelm Hauff beschrieb das Wanderleben der Schwarzwälder Flößer. Die Künstlerin Gabriela Oberkofler bringt jetzt in ihrer Fotoserie die Mobilität der Moderne in ein einprägsames Bild. Sie trägt ihr Südtiroler Heimatdorf in Modellform auf dem Rücken. Sie nimmt es bei allen Umzügen mit. Die enorm schmutzige Arbeit der Köhler wird von Erik Sturm aufgegriffen, der die in Stuttgarter Straßen gemessene Umweltbelastung plastisch macht. Die in den Messfiltern gesammelten Feinstaubpartikel werden durch Bindemittel zu einer erschreckend schwarzen Reliefstruktur. Andere Arbeiten haben nur einen losen Bezug zum Thema. Tracy Emmons Leuchtschriftgedicht beschwört einmal mehr die von ihr ständig thematisierte Ambivalenz von Liebesbeziehungen. Rosemarie Trockels Strickarbeiten, die die Rolle der Frau im Kunstbetrieb aufwerten wollen, hinterfragen angeblich auch die männliche Rolle in Haufs Märchen. Die Ausstellung findet im alten Kunstbau statt, weil die wunderbare kubische Architektur des Stuttgarter Kunstmuseums gerade saniert wird. Die alten Räume sind nur eine Behelfslösung. Auch der ausgreifende Kuppelsaal ist mit Jenny Holzers LED-Displays und Fotos nicht gerade optimal bespielt. Die Werke verlieren sich darin. Holzers auf Haut tätowierte Berichte zu sexueller Gewalt im Krieg waren aber als Fotoserie 1993 eine Sensation.
Bezug zum Märchen ist insofern gegeben, dass auch beim kalten Herz der Protagonist eine Gewalttat gegen seine Frau durchführt, sie erschlägt. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Femizid im kalten Herzen zum Schlüsselmoment wird für die Geschichte.
Zwei Werke gab das Kunstmuseum Stuttgart extra für die Ausstellung in Auftrag. Die junge Nora Turato bringt mit ihren bunten, tanzenden Sprachzeichen auf Leinwand etwas Wärme in die Schau, ein Kontrapunkt. Und der noch jüngere Julius Pristauz, er ist 28, bezieht sich auf die Glasbläser in Haufs Märchen und auf das Motiv von Wanderschaft und Sinnsuche. Er baut mit durchsichtigen Bürotrennwänden und Spiegeln ein Labyrinth, durch das der Besucher hindurch muss. Bewegungsmelder lösen zwar eine Lightshow aus, aber ein Licht geht einem in dieser Ausstellung nicht bei allen Arbeiten auf.
Meint Christian Gampert über die Kunstausstellung »Das kalte Herz« in Stuttgart. Die umstrittene Vergabe von Fördermitteln in Berlin an Projekte gegen Antisemitismus wird derzeit von einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Jetzt gibt es in der Berliner Landespolitik erste personelle Konsequenzen. Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen.
Ja, es geht um rund 3 Millionen Euro, die 2025 auf Druck aus der CDU-Fraktion nach unklaren Förderkriterien vergeben wurden. Im Raum steht der Verdacht der unzulässigen Einflussnahme und des Verstoßes gegen Haushaltsrecht. Entlassen hat nun heute die Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson den Staatssekretär Oliver Friederici. Und er war nun gerade der Mitarbeiter, der sich gegen eine ungeprüfte Vergabe gestellt hatte. Das klingt also nach klassischem Bauernopfer in diesem für die Kultursenatorin heiklen Verfahren. Die Grünen sprechen von einem billigen Ablenkungsmanöver der eigentlich Verantwortlichen. Nachfolger von Friederici wird nun der Verwaltungsjurist Alexander Strassmeier. Jahrzehnte nach den NS-Verbrechen gibt es immer noch Streit um Entschädigungszahlungen. Jetzt hat in Italien ein Gericht zugunsten ausländischer Kläger entschieden. Das gab es ganz ähnlich schon in der Vergangenheit. Auch damals haben Gerichte in Italien die Position der Opfer gestärkt und ihnen etwa das Recht zugesprochen, deutsche Staatsunternehmen zu belasten. Das hätte auch Institutionen wie das Goethe-Institut betreffen können. Doch dann blockierte Italiens Regierung die Umsetzung, wie Lutz Klinkhammer vom Deutschen Historischen Institut in Rom in einem Statement erklärt, um das wir ihn gebeten haben.
Die Regierung Draghi hat 2022 die Zwangsvollstreckung gestoppt durch Schaffung eines Opferentschädigungsfonds, zu dem ausländische Kläger allerdings keinen Zugang haben. Der Kassationsgerichtshof hat jetzt in diesem Monat bestimmt, dass Vollstreckungen in deutsches Staatseigentum zur Entschädigung ausländischer NS-Opfer weiter erlaubt sind. Es geht vor allem um ein Massaker der SS in Griechenland. Deutschland sieht das weiterhin als Verletzung seiner Staatenimmunität an. Ob die Regierung Meloni nun ebenfalls per Dekret diese Vollstreckungen stoppen wird, bleibt abzuwarten.
Wie Lutz Klinkhammer deutlich macht, betrifft das aktuelle Urteil nur eine sehr kleine Gruppe Nachkommen. Und zwar nicht in Italien, sondern in Griechenland. Dort hatte die SS 1944 innerhalb weniger Stunden das Dorf Distomo in der Nähe von Delphi zerstört und fast alle Einwohner getötet. In Griechenland wurde das aktuelle Urteil begrüßt. Deutschland kann nun beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage dagegen einreichen. Die Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis stehen fest. 8 von insgesamt 239 vorgeschlagenen Büchern sind auf der Liste. Darunter ist etwa Irina Scherbakowas Buch »Der Schlüssel würde noch passen«. Darin geht die Memorialgründerin der Frage nach, wie es nach der Perestroika zum Rückschritt in die Putin-Diktatur kommen konnte. Ebenfalls nominiert ist Tilman Lames Biografie über Thomas Mann und Heike Behrens Gespräch mit einem Toten, eine Auseinandersetzung mit der Lebensreformbewegung zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Zwei Kriterien nennt die Jury für ihre Auswahl: Bücher, die Orientierung bieten und die sorgfältig mit Sprache umgehen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Juni in Hamburg verliehen. Die Dresdner Musikfestspiele haben für ihr Festivalprogramm eine Spende in Höhe von fast 1,7 Millionen Euro aus den USA erhalten. Das Geld stammt vom Packard Humanities Institute in Kalifornien, das sich unter anderem dem Erhalt des kulturellen Erbes verschrieben hat. Gefördert wird nun in Dresden das Projekt The Wagner Cycles – Götterdämmerung 2026. Die Inszenierung unter Leitung von Dirigent Kent Nagano und Musikfestspielintendant Jan Vogler bezieht aktuelle Forschungen zur historischen Aufführungspraxis ein. Der Ausschuss für Finanzen in Dresden muss der Annahme der Gelder noch zustimmen. Und das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin bekommt in New York den mit $10.000 dotierten Richard Hamilton Acquisition Prize. Frühere Preisträger waren etwa das British Museum in London oder das Museum Ludwig in Köln. Für das Preisgeld kaufte das Museum direkt zwei Werke, eine Lithografie von Louise Bourgeois und eine Fotogravur von Kiki Smith.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Und bevor wir gleich an die Nachrichten übergeben, noch ein kurzer Ausblick auf morgen. Da hören Sie an dieser Stelle nicht Kultur heute, sondern eine neue Ausgabe der Kulturrecherche. Es geht um Machtgefälle im Literaturbetrieb. Wir berichten ausführlich über einen Vorfall, der schon ein bisschen zurückliegt, der damals aber für viel Aufregung gesorgt hat. Ein anerkannter Autor liest damals den Debütroman einer jungen Kollegin und findet darin eine Reihe vermeintlicher Fehler. Die schreibt er auf eine Liste. Und diese Fehlerliste, die wird öffentlich und sie landet auch bei der Jury des Deutschen Buchpreises, für den der Roman der Autorin damals nominiert war.
Ich wollte eigentlich in dem Moment gar nichts mehr mit Öffentlichkeit zu tun haben und ich war einfach durch. Ich lag da weinend einfach in meinem Zimmer und wollte auch nicht mehr raus oder so.
Das sagt die Autorin Charlotte Gneuss. Um ihren Roman Gittersee ging es damals. Die Kolleginnen und Kollegen der Deutschlandfunk Kulturrecherche haben diesen Fall erstmals vollständig rekonstruiert und mit allen Beteiligten gesprochen, auch mit dem Verfasser der sogenannten Mängelliste, mit Ingo Schulze.
Also mir war das Buch zugeschickt worden. Ich hatte keinen konkreten Auftrag. Ich sollte aber eben sagen, was ich davon halte.
Was dieser Fall aussagt über die Machtverhältnisse im Literaturbetrieb und wer damals noch beteiligt war an der Veröffentlichung dieser sogenannten Mängelliste zum Roman Gittersee, das hören Sie morgen ab 17.35 Uhr in der Kulturrecherche hier im Deutschlandfunk. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den Nachrichten und dann mit den Informationen am Abend. Ich bin Anne Seidel. Machen Sie es gut.